Ja, lass uns doch vor der Predigt noch einmal kurz miteinander beten. Vater, wir bitten dich, öffne unsere Augen für die Schönheit in deinem Wort. Amen. Es ist schön, dass ihr euch aufgemacht habt an Heiligabend, am 24., um Gott zu loben und den Gottesdienst zu feiern. Und viele von euch haben vielleicht Pläne nachher, auch mit der Familie oder vielleicht einen vollen Nachmittag oder Abend. Und was uns ja als Christen definieren darf, ist ja, dass es uns um mehr als einfach den Feiertag geht, um mehr als Weihnachten geht, mehr als dass wir einen Gottesdienst besuchen oder ein bestimmtes Gebäude aufsuchen, sondern wir suchen zusammen den Inhalt, nicht nur die Form. Und wir werden heute einen Text anschauen, der von einem Menschen geschrieben ist, der grundsätzlich und ganz oft die Form, also die Informationsebene, voraussetzt und gerne hinter die Kulissen schaut. Gerne anschaut, was der Hintergrund ist, was die Bedeutung, die Relevanz der Ereignisse waren. Und das ist der Apostel Johannes. Es gibt selten einen biblischen Autoren, der so stark auf diese Metaebene, könnte man sagen, auf die Ebene dahinter geht, wie er auf die Tiefe und Tragweite und Größe und Schönheit. Und wir wollen uns einen Text anschauen, wo es um die Schönheit und Tiefe von Weihnachten geht. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, die Lesung in Jesaja 60 war auch über Weihnachten. Merkt man nicht sofort, aber wo bildlich eben Weihnachten schon im Alten Testament vorausgesagt wird. Und wir haben ganz viele solche Texte in der Bibel. Und wir werden uns heute Kapitel 1 aus dem Johannesevangelium anschauen. Und die ersten 18 Verse, ich will euch aber erst ein bisschen mit reinnehmen in das Johannesevangelium selbst, indem wir mal einen Vers aus Johannes 20 zusammenlesen. Also bitte schlag mit mir zusammen auf, Johannes 20, Verse 30 und 31, wo Johannes uns eine sehr hilfreiche Information gibt. Er sagt nämlich, wieso er das Evangelium geschrieben hat. Johannes, also das vierte Evangelium, Kapitel 20, Abverse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also hier sehen wir diese Ebene. Nicht einfach nur, dass ihr es wisst, sondern damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes sagt, was er uns mitgibt, ist nicht einfach eine Sammlung einprägsamer Zeichen und Wunder im Leben Jesu, sondern eine sorgfältige Auswahl mit dem Ziel arrangiert und immer wieder von Johannes auch kommentiert, dass wir glauben und dadurch Leben haben in seinem Namen. Und mit diesem Ziel beschreibt er auch die Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen einmal die Weihnachtsgeschichte jetzt durch die Brille von Johannes anschauen. Schlag bitte jetzt den Anfang vom Johannesevangelium auf, Johannes Kapitel 1. Und ich will die Verse, um die es heute geht, einmal vorlesen. Ab Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und das ist jetzt nicht Johannes der Evangelist, der das schreibt, sondern Johannes der Täufer, der damals aufgetreten ist. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut oder aus der Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und der Vers, der Weihnachtsvers, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Amen. Also wir haben hier Material für 50 Predigten. Ich weiß nicht, wie das euch ergeht, wenn wir Johannes lesen. Oft fühlt man sich so ein bisschen erschlagen von den vielen verschiedenen Worten, die er benutzt, verschiedenen kurzen Sätzen. Und das alles zu verstehen, ist schon eine Herausforderung. Und wir werden nicht alles verstehen heute, aber hoffentlich einiges mitnehmen können. Nochmal zur Erinnerung, was war nochmal das Ziel von Johannes? Hatte ich am Anfang gesagt, wer hat das noch im Kopf?
Glaube an Christus.
Glaube? Dann? Wozu sollen wir glauben?
Zum Leben.
Zum Leben, ne? Also, dass wir Leben haben in seinem Namen. Und wie gesagt, Johannes, der das schreibt, der Apostel Johannes, einer der Jünger Jesus, das kann helfen zur Orientierung. Und Johannes, der aber hier im Text vorkommt, ist ein anderer Johannes, nämlich Johannes der Täufer. Aus den anderen Evangelien lesen wir, dass Johannes der Täufer eine Art Vorreiter war für Jesus und ein Ankündiger, dass Jesus kommen würde. Er hat das Volk vorbereitet für den Messias, für Jesus. Und Johannes der Evangelist sagt, dass das Ziel ist, dass wir Leben haben. Und vielleicht habt ihr auch gesehen, wir haben Leben auch gesehen in diesem Abschnitt. Vielleicht kann das jemand nochmal finden und sagen, wo sehen wir das Thema Leben hier in diesem Abschnitt?
Vers 4, in ihm war das Leben.
Okay, Vers 4. Also da ist dieses Thema von Johannes schon ganz am Anfang vom Buch. Und ich glaube, das sagt uns schon mal, gibt uns schon eine grobe Orientierung für dieses erste Kapitel. Nämlich das Ziel von Johannes ist, dass wir einen Schatz finden sozusagen, einen unermesslichen Schatz, nämlich dieses Leben. Also einen Zustand, den wir haben können, ohne den wir genauso gut tot sein können. Er möchte, dass wir einen Besitz mit ihm teilen, den er wirklich mit Leben beschreibt, also der unsere Existenz ausmacht. Und wir werden versuchen, den Gedankengang dieser ersten Verse seines Evangeliums zu folgen. Und ich glaube, dass was diese ersten Verse sagen, ist, dass in ihm das Leben ist. Das ist die Hauptsache von diesen ersten paar Versen, also im Wort Gottes ist das Leben. Ich lese sie nochmal vor, die ersten vier Verse. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das ist der erste Punkt für heute in der Predigt. Leben kann nur im Wort sein. Okay, und da stellt sich vielleicht die nächste Frage schon. Was meint Johannes hier mit Wort? Das Wort im griechischen Urtext Logos bedeutet einfach Wort, kann aber auch bedeuten das, was wir von Logik kennen. Ne? Also das Denken, die Ratio sozusagen. Und wir haben hier, und das viele Kommentatoren sagen das auch und belegen das aus antiken Quellen, dass wir einerseits eine Anspielung von Johannes haben auf einen Gedanken, der in der damaligen hellenistischen Kultur sehr wichtig war. Der Apostel Johannes, der war, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, war aktiv in Ephesus. Ephesus ist eine Stadt in Kleinasien, im heutigen Türkei. Und viele dieser zentralen Städte damals waren sehr stark durch die griechische Kultur und Philosophie geprägt, wie eben alle bedeutenden Städte im Römischen Reich. Zum Beispiel wurde im ganzen Römischen Reich auch Griechisch gesprochen. Das war die gehobene, die offizielle Sprache. Und das Neue Testament ist auch in Griechisch verfasst worden. Und viele kritische, also historisch kritische Theologen der modernen Zeit, also die nicht glauben, dass Gott sein Wort bewahrt hat und dass das alles hier stimmt, die sagen, dass es einen sehr großen Einfluss griechischer Philosophie auf Paulus und gerade auch auf den Apostel Johannes gab. Und ich denke, da ist auch im Kern ist da eine richtige Beobachtung dahinter, nämlich, dass Johannes offensichtlich mit einem Ohr dem Wort Gottes zugehört hat, aber mit einem Ohr natürlich auch der damaligen Kultur der Griechen. Und wir finden deswegen immer wieder Anspielungen auf damals griechische Vorstellungen und Wahrheiten auch teilweise. Und wir sehen auch, dass, glaube ich, daran, dass die Griechen auch viele richtige Gedanken in ihren ausgebauten und durchdachten Philosophien hatten, die von den Aposteln und von der frühen Kirche bis hin zu Menschen wie Augustinus und so weiter bestätigt wurden. Also wir sehen hier einerseits wahrscheinlich eine Anspielung auf, am Anfang war der Logos, das Ratio, das, was auch die Griechen dachten, dass am Anfang irgendwie etwas, ein Verstand dahinter war, hinter all dem, was sie sehen konnten. Aber andererseits, und ich glaube, das ist viel wichtiger hier noch, horcht Johannes zurück zum Anfang der Bibel, zu Genesis, zum Buch der Anfänge. Und wir finden hier ganz, ganz viele Bilder und Begriffe, die direkt aus Genesis 1 und 2 kommen. Zum Beispiel sehen wir das Wort Licht, was in die Finsternis strahlt, in Vers 5. Wer Genesis 1 kennt, wird sofort an dieses Es werde Licht denken, ganz am Anfang der Schöpfung. Wir sehen hier auch, dass das Leben, dieses Licht war das Leben war das Licht der Menschen. Und wenn wir an Kapitel 2 denken von Genesis, da hat Gott Leben eingehaucht in den Menschen. Dieses Leben kommt direkt von Gott und wird eingehaucht. Also Gott ist der Autor des Lebens. Und vor allem, wenn wir Genesis anschauen, werden wir auch merken, dass ein Refrain sich immer wieder durchzieht, nämlich dass Gott immer wieder spricht. Also vor jedem Schöpfungsakt sagt Gott, es werde Licht. Und dann wurde es auch Licht. Gott befiehlt immer, spricht Worte in die Schöpfung und diese Worte, die rufen dann die Schöpfung hervor mit unglaublicher Gewalt. Und das ist das, was hier Johannes sehr wahrscheinlich primär im Sinn hat, wenn er sagt Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Und Vers 4 sagt, dass in ihm, also in diesem Wort, eben das Leben ist und das Licht und so weiter. Und das, wir sollten uns die Frage stellen, was meint jetzt Johannes konkret mit dem Wort? Was ist dieses Wort? Was war da am Anfang bei der Schöpfung dabei? Worüber redet Johannes oder über wen redet er? Wer ist das Wort? Und wenn wir weiterlesen in Vers 14, da sehen wir, dass das Wort der eingeborene Sohn des Vaters ist. Und Johannes der Täufer wird dann in Versen 29 bis 36 sagen, dass Jesus dieser Sohn Gottes ist, dieser eingeborene Gottes ist. Das heißt, wir finden hier in den ersten drei Versen vom Johannesevangelium eine Beschreibung von Jesus, dem Wort Gottes. Und deswegen könnten wir sagen, die ersten vier Verse, die sagen uns, es gibt Leben nur zu finden im Namen Jesu, im Wort. Und diese vier Verse, die bauen aufeinander auf. Und das ist mir ein Anliegen, dass ihr das so seht auch heute, dass die arbeiten hin auf Vers 4, das eben nur in dem Wort des Lebens zu finden ist. Und ich sehe hier viel Gründe dafür und ich hoffe, wir sehen sie auch zusammen, wieso das der Fall ist. Und der erste Grund ist in Vers 1, nämlich, dass Jesus oder das Wort ewig ist. Und weil das Wort ewig ist, ist das Leben in ihm. Wir sehen, im Anfang war das Wort. Also die große Hoffnung, dass das Wort uns Leben geben kann, ist, dass dieses Wort ewig ist. Das heißt, keinen Anfang hatte, kein Ende haben wird, keinen Tod kennt, keine Nicht-Existenz kennt und somit Leben in sich trägt. Wenn wir nochmal zurückdenken, wir hatten vor kurzem einen Psalm, wo wir insbesondere die Vergänglichkeit des Menschen vor uns hatten. Vielleicht erinnert sich jemand an. Welcher Psalm spricht vor allem über die Vergänglichkeit des Menschen, den wir kürzlich hatten?
Psalm 90.
Psalm 90, ne? Der Mensch vergeht unter dem Zorn Gottes und er ist wie Gras, was aufsproßt und wieder am nächsten Abend wieder verdorrt ist und so weiter. Und das Leben des Menschen ist begrenzt auf 70 Jahre und so weiter. Sehen wir alles in dem Psalm. Und dieser Psalm beginnt ja damit, mit dem Ewigen. Er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also Gott hat Ewigkeit und das ist Hoffnung für den Menschen, der eben Leben braucht, der das ewige Leben nicht in sich hat. Und es sagt uns auch etwas über das Leben aus, was in diesem Wort ist. Nämlich es ist nicht die Art von Leben, die eine Blume hat. Na, Blumen haben ein schönes Leben, könnten wir sagen. Sie sind wunderbare Geschöpfe Gottes, aber sie verdorren morgen wieder und vergehen. Aber das Leben im Wort ist ewiges Leben, unzerstörbar, unverwelklich, unvergänglich. Dieses Leben überstrahlt alles Sterbliche. Und wenn wir jetzt Johannes weiterlesen, sehen wir das immer wieder, dass Johannes immer wieder diese Ewigkeit des Wortes hervorholt, wie ein Faden, der immer wieder zum Vorschein kommt und wieder verschwindet. Zum Beispiel Vers 15. Johannes legt Zeugnis von ihm ab und da sagt er dann, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Also am Anfang war dieses Wort, Jesus war eher als ich. Also auch Johannes der Täufer musste erkennen, dass Jesus zwar in seiner Geburt, wir wissen das aus dem Lukas-Evangelium, ne, ungefähr 6 Monate nach der Geburt von Johannes, kam Jesus auf die Welt. Und Jesus kam auch in seinem öffentlichen Dienst nach Johannes, aber in Rang und Position und Existenz, in der Qualität des Lebens, des wahren Lebens, sagt Johannes, er war lange vor mir da. Und das ist ein Riesenthema im Johannesevangelium. Johannes erwähnt zum Beispiel Kapitel 8, dass die Juden Jesus steinigen wollen wegen folgender Aussage. Jesus selbst sagte es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Und wir sehen das immer wieder zwischen den Zeilen bei Johannes. So wie der Wein in Kapitel 2, der von Jesus aus Wasser geschaffen wird. Und Wein ist doch, ein guter Wein ist doch gerade sehr alt. Und wir sehen das doch, auf einer Seite ist bei diesem Wunder dieser Wein ein paar Minuten alt. Jesus hat ihn gerade geschaffen. Aber er wird dann geschmeckt und er wird als alt, als reifen Wein geschmeckt. Und Jesus zeigt dort seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Also er zeigt, auch er ist wie dieser Wein. Uralt, ewig. Wie in der Vision Daniels im Alten Testament, der das Wort, was am Anfang war, in einer Vision sah. Er schaute, bis Throne aufgestellt werden, Daniel 7. Und der Hochbetagte sich setzte, auf, im Englisch The Ancient of Days. Was für ein Titel. Der Hochbetagte, sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Weißes wie reine Wolle, also weiße Haare, die sein Alter symbolisieren. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. In Rang und Ehre über alle anderen Wesen, weil ewig der Hochbetagte am Anfang aus sich selbst heraus existierend, als noch nichts Abgeleitetes, Sekundäres erschaffen war. Und deswegen ist das Leben in diesem Wort. Und zweitens, im Wort ist Leben, weil das Wort Gott ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Johannes, er sagt uns schon ganz zu Beginn seines Evangeliums, Jesus ist Gott. Die anderen Evangelisten, die entwickeln dieses Thema und das kommt mit der Zeit immer mehr, immer deutlicher raus. Aber Johannes, bam, der erste Vers, Jesus ist Gott. Für die Jünger selbst war das ein weiter Weg, das zu lernen. Und erst nach Jesu Auferstehung sagt dann Thomas ganz am Ende vom Johannesevangelium, mein Herr und mein Gott. Aber Johannes streicht es uns schon von Anfang an immer wieder unter die Nase. Und ein weiteres Beispiel ist in Johannes 1, Vers 23, wo Johannes der Täufer zitiert wird und der gesagt hatte, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Also wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also Johannes sagt, ich ebne den Weg für den, der nach mir kommt. Wir wissen, das ist Jesus. Und Johannes sagt, ich ebne den Weg des Herrn, also von Yahweh selbst, von Gott selbst. Er ist Yahweh, der Herr. Und wenn wir im Alten Testament schauen, ist das die Grundlage für Leben. Gott selbst entscheidet über Tod und Leben. Deshalb ist in ihm das Leben. Wie die Hanna in ihrem Lobgesang sagt, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Oder David, der im Psalm 27 sagt, der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Dann drittens, was Johannes hier sagt, ist, Jesus ist, das Wort ist der Schöpfer. Das sehen wir im Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch das Wort entstanden. Und Vers 3b, dieser zweite Teil des Verses, der lässt auch keinen Platz für Ideen, wie zum Beispiel, dass Jesus einfach als erstes erschaffen wurde und dann eine Art Baumeister Gottes wurde und mithalf, wie früher die Arier, heute die Zeugen Jehovas lehren. Weil wenn Jesus auch irgendwann mal entstanden wäre, dann wäre ja etwas ohne Jesus entstanden, nämlich er selbst. Aber Johannes sagt hier, ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also er sagt, Jesus ist ewig Gott und Schöpfer. Das heißt, die Christen, die gehen zum Alten Testament zurück und sagen, wenn wir in Genesis 1 diese Befehle Gottes sehen, dann sehen wir das Wort Gottes, sehen wir Jesus Christus selber in der Arbeit des Schaffens. Und Johannes sagt uns das ganz klar immer wieder. Er sagt dann Vers 10, wieder betont er diesen Schöpfungsaspekt und die Welt ist durch ihn geworden. Und damit sagt Johannes, das Wort muss also die Quelle des Lebens sein, wenn er doch alles erschaffen hat. Er hat doch alles Leben erschaffen. Nehemia 9, Vers 6. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihren ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Und der vierte Grund hier in diesen Versen, weshalb im Wort das Leben ist, ist, dass Jesus und der Vater Gemeinschaft haben. Vielleicht habt ihr auch das gemerkt, im Vers 1 habe ich was übersprungen und das Wort war bei Gott. Und dann wird es von Johannes nochmal betont im Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Das heißt also, von Anfang an in der Bibel ist wahres Leben nie einfach nur Existenz, sondern Leben ist nur möglich in Beziehung zu Gott. Wir sehen das wunderbar im Garten Eden, nicht wahr? Dass die Adam und Eva, die leben, weil sie im Angesicht Gottes leben und in Beziehung zu Gott leben. Also auch unsere Beziehungen untereinander sind alle abgeleitet von einer wahrhaftigen und ewigen Beziehung, nämlich der Beziehung Gottes innerhalb der Dreieinigkeit. Des Wortes und Gott. Die Beziehung des Sohnes, des Wortes mit dem Vater. Dieses war im Anfang bei Gott. Und er verwendet hier wunderschöne Sprache, Johannes. Er sagt, er redet von der innigen Geborgenheit und Harmonie und die Zugehörigkeit in dieser Beziehung im Vers 18, weil er sagt dort, dass das Wort der eingeborene Sohn ist, der in des Vaters Schoß ist. Und viele auch, würde ich behaupten, in unserer Kultur spüren das intuitiv. Es geht, also wir hören ganz oft die Aussage, es geht nicht ums Geld primär. Oder es geht nicht einfach darum, dass wir Dinge haben, sondern Hauptsache, wir hören ganz oft Hauptsache die Familie, Hauptsache die Beziehungen stimmen. Und ich glaube, dass es letztlich eine richtige Intuition ist, die wir haben. Letztlich, wenn wir an der Familie vorbeileben, an der Dreieinigkeit, dann haben wir das Leben verpasst, was in Gott in dieser Liebe innerhalb der Gottheit zu finden wäre. Okay, also Vers 1 bis 4, im ewigen Wort, im Sohn Gottes ist das Leben. Aber wir haben hier ein Riesenproblem. Weil wenn das alleine die Botschaft der Bibel wäre, dann wäre unsere Situation immer noch hoffnungslos. Nicht? Weil wir haben ja dieses Leben nicht. Also wir sind sterblich und wir merken das. Ja, unsere Körper zerfallen und gerade auch diejenigen, die hier, die über 40, 50 sind, merken das jeden Tag neu. Wir sind getrennt von dem ewigen Leben einerseits, aber auch von dem erfüllten Leben, wenn wir ehrlich sind. Und Johannes sagt, Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dann dieses Wort war das Licht der Menschen, ist im Griechischen ein Imperfekt, was für eine Handlung in der Vergangenheit steht, die eine Zeit lang andauerte, aber jetzt eben nicht mehr ist. Also in diesem Fall war oder ist gewesen das Licht der Menschen. Also der Mensch kannte einst das Wort. Er genoss diese Gemeinschaft und das Leben im Garten Eden, aber jetzt getrennt vom Wort, abgeschnitten vom Leben. Und bis hierhin könnte man sagen, reicht der Deismus, also einfach die Vorstellung, dass Gott existiert. Und für viele Menschen ist es so, dass Gott einfach irgendwo ist. Na, Gott hat vielleicht diesem Menschen irgendwann mal einen Anschluss gegeben, ins Leben gerufen. Aber jetzt ist er entfernt, interessiert sich nicht für meine Sterblichkeit, für mein Elend. Ja, er mag erhaben, glücklich, lebendig sein, aber was nützt mir das? Und letztlich müssen wir eingestehen, es nützt uns nicht, sämtliches Philosophieren und Argumentieren für die Existenz Gottes, obwohl es sehr hilfreich sein kann, das zu tun, wird nie zum Leben führen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, der, glaube ich, auch für Johannes der zweite Argumentationsschritt ist, nämlich das Wort wurde Mensch. Johannes lässt uns dort nicht stehen, sondern er fährt fort. Wir lesen den nächsten Vers, Vers 5. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und ich glaube, wir sehen hier zwei Dinge. Erstens sehen wir, dass Johannes anerkennt, wie trostlos unser Zustand ist. Er sagt, es ist Finsternis. In Johannes 3, Vers 19 bekommen wir eine Erklärung dann, was diese Finsternis ist. Wir sehen dort, dass die Finsternis dieses Leben unter dem Gericht Gottes und auch in den Werken, die böse sind. Also die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also Finsternis bedeutet für Johannes Sünde und getrennt sein von Gott. Aber wir sehen das Zweites auch, dass das Licht jetzt in diese Finsternis scheint. Und damit meint er, dass das ewige Wort jetzt diesen unvorstellbaren Schritt macht in unsere Finsternis hinein. Und diese Wahrheit, die wird Johannes immer wieder aufrufen und wiederholen mit unterschiedlichen Bildern und Metaphern. Er sagt dann im Vers 9, dass das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Vers 11 sagt es ein bisschen anders. Er sagt, er kam in sein Eigentum, das heißt in seine erschaffene Welt. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wurde Fleisch bedeutet einfach, er wurde ein Mensch. Wir sehen, dass Johannes dieses Wort Fleisch immer wieder für Mensch oder Menschheit benutzt. Zum Beispiel in Johannes 17 sagt der Sohn zum Vater, oder er betet zum Vater und sagt, du hast dem Sohn Vollmacht gegeben über alles Fleisch. Und im Kontext ist da ganz klar die Menschen und auch dann unter anderem seine 12 Jünger gemeint. Das heißt also, was Johannes als nächstes sagt, das Wort der Logos, das Licht und damit auch das Leben bleibt nicht ferne, sondern bricht ein in unsere Dunkelheit. Und das ist schon an und für sich eine wunderbare Botschaft. Und ich möchte zwei Sachen sagen zu diesem Punkt noch. Also erstens ist es auffallend, dass Matthäus, Lukas und Johannes, die beschreiben ja alle die Menschwerdung Jesu. Aber Johannes sagt uns nichts über die Hirten, über die Geburt, über Maria, über Josef und so weiter, sagt uns nichts über diese Dinge. Und viele Ausleger auch von Johannes sagen deswegen, wahrscheinlich hat Johannes vorausgesetzt, dass seine Zuhörer schon Markus, Lukas und Matthäus hatten und kannten. Und Johannes gibt eben diese Meta-Ebene. Und was jetzt Johannes hier macht, ist, er verhüllt diese Details sozusagen in sprachliche Mittel, in Bilder. Und er will, dass wir über die Essenz nachdenken. Also auch über die grundlegenden Dinge, die hier passiert sind. Was ist eigentlich passiert, wo dieses Kind geboren wurde? Und er will, dass wir dabei an unsere Grenzen kommen, unseres Verstandes. Wenn wir nochmal an Punkt 1 zurückdenken, das Leben kann nur im Wort sein. Wir haben da kurz über die Dreieinigkeit ja nachgedacht. Also das Wort war einerseits bei Gott, Gemeinschaft mit Gott, der Sohn und des Vater, aber auch das Wort ist Gott. Und das ist ein Mysterium. Das können wir nicht irgendwie, es erwartet Johannes hier auch nicht, dass wir das komplett verstehen. Es ist ein eingepacktes Geheimnis. Es ist unbegreiflich. Und in der Kirchengeschichte haben wir immer wieder Fachwörter, oder hat die Kirche Fachwörter eingeführt, um das irgendwie zu beschreiben, was hier passiert. Also zum Beispiel die Dreieinigkeit. Ja, oder dieses Wort Hypostasis wird oft verwendet in dieser Diskussion. Also das Wesen, diese drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, sind eins in ihrer Essenz. aber unterschiedlich in ihrer Person oder Personität. Und wir sehen hier einen Struggle quasi für der Kirche, das irgendwie in Worte zu fassen, was hier beschrieben wird, und das irgendwie auch zu definieren und genau zu nehmen. Und ein Nachdenken über ganz, ganz viele Bibeltexte, die zusammengesetzt eben die Lehre der Dreieinigkeit geben. Und auch hier in der Menschwerdung Gottes, ich meine, wie kann das sein, dass Gott Mensch wird und aber trotzdem Gott bleibt? Das heißt, er ist jetzt zwei Dinge gleichzeitig. Also Jesus bleibt ja das ewige Wort. Er bleibt der Herr, Jahwe. Er bleibt Gott als Mensch. Im 5. Jahrhundert, im Konzil von Chalcedon, wurde Folgendes dazu formuliert. Und vielleicht sehen wir einfach, wie schwierig das auch ist. Also sie haben sich abgegrenzt gegenüber falsches Verständnis von dieser Lehre und haben das aber versucht, wirklich biblisch zu beschreiben, was hier beschrieben wird in der Person Jesus. Ein und derselbe ist Christus, der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist. Vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen bewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vereinigt. Also Hypostase aus Hebräer 1, Vers 3, Essenz oder Natur. Das ist doch ein totales Mysterium, wie das möglich ist. Wie ein Wesen so existieren kann. Ich finde, das Schöne an meinem Unterrichtsfach, an Mathematik, ist, dass man in der Mathematik immer wieder Entdeckungen macht, die sehr simpel sind und gleichzeitig sehr tiefe Fragen aufwerfen. Und wo man ganz oft so an die Grenzen seines Verstandes kommt. Und Mathematik ist ja ganz oft so simpel, dass man sie mit Kindern zusammen ausprobieren kann. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man ein Blatt Papier nimmt, einen Stift und einen Becher, dann kann man drei Kreise zeichnen, die alle durch einen Schnittpunkt gehen. Und dann findet man noch drei weitere Schnittpunkte, nämlich die Schnittpunkte, wo jeweils zwei Kreise sich schneiden. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ein gemeinsamer Schnittpunkt, wo alle sich schneiden. Und dann sind jeweils andere Schnittpunkte noch, wo jeweils zwei Kreise sich dann schneiden. Und wenn man diese drei Schnittpunkte verbindet, also man schafft es, den Becher nochmal über diese drei zu legen, sodass ein nochmal der gleiche Kreis entsteht, mit dem gleichen Radius. Also man kann diesen Becher, egal wie man sie zuerst gelegt hat und egal wie man die ersten drei Kreise gezeichnet hat, findet man immer eine Position, dass man alle drei Schnittpunkte auf dem Kreis hat und der gleiche Radius hat. Und probiert es mal zu Hause aus, ich kann euch das nachher auch zeigen. Und die Frage stellt sich dann, wieso ist es so? Wieso ändert sich der Radius des Kreises nicht? Wieso gibt es dann immer einen Kreis? Eine Möglichkeit, den Becher nochmal zu legen. Wieso ist es so? Und diese Tatsache, die sehr einfach ist, diese Entdeckung, die gemacht wird, die wirft sehr, sehr komplexe und schwierige Fragen auf. Und der Beweis dieses Satzes, der beinhaltet die Projektion eines dreidimensionalen Objektes, ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, aber ich verstehe den Satz auch nicht ganz komplett selber. Wahrscheinlich gibt es einige hier, die das verstehen würden. Und das macht die Mathematik so schön, dass deswegen unzählige Menschen ihr Leben der Mathematik gewidmet haben, weil sie so herrlich ist, weil das so eine Kombination von simpel und komplex ist, von einfach und tiefgehend. Und die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung, also auch die Mathematik, die Herrlichkeit Gottes erzählt, die Herrlichkeit des Evangeliums. Und wenn wir jetzt Johannes Evangelium anschauen, Kinder können verstehen, dass Jesus Gott ist, dass der Vater Gott ist. Also wenn ihr unsere Kinder fragt, sie können euch das sagen. Ja, und sie können das verstehen. Sie können verstehen, dass Jesus gleichzeitig Gott ist, aber auch irgendwie ist er auch Mensch und völlig Mensch und völlig Gott. Aber die genaue Formulierung der Dreieinigkeit, drei Personen, eine Hypostase, die genaue Definition der unterschiedlichen Naturen in der einen Person Jesus Christus hat über Jahrhunderte die junge Kirche auf Trab gehalten. Und die Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, nicht nur philosophische Natur, sondern auch für unser persönliches Leben, die haben die klügsten Philosophen der Menschheit seit jeher beschäftigt. Und wir könnten jetzt sagen, jetzt ist doch alles gut. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Das Licht scheint jetzt in die Dunkelheit und macht sie hell. Könnten wir vielleicht denken, oder bringt Leben jetzt zu uns. Und zudem sind das zwei wunderschöne Mysterien auch. Und die lehren uns irgendwie, dass wir begrenzt sind, auch in unserem Verstand, und dass wir Gott anbeten sollen. Aber wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass die Tatsache, dass im Wort das Leben ist und die Tatsache der Menschwerdung Christi für uns noch kein Leben gebracht hat. Also ich lese mal Vers 5 weiter. Hoffentlich habt ihr das auch gemacht und gemerkt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Wort begriffen, katalambano, heißt so viel wie nicht erlangt. Nicht ergriffen. Also dieser Schatz des Lichtes wurde nicht ergriffen von den Menschen. Und Johannes sagt das auch immer wieder. Er sagt im Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und dann würde man denken, ja, die sollten doch ihren Schöpfer erkennen. Aber dann sagt er doch, die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also es war nicht so, dass Gott Mensch wurde und dann die ganze Welt zu ihm kam und sagte, wir bauen jetzt dieses Friedensreich Gottes mit ihm und wir leben jetzt in Frieden mit unseren Mitmenschen, in Heiligkeit vor Gott. Und ein großes Thema bei Johannes ist, dass dieses wahre Licht Gottes eben Menschen anleuchtet, in unser Leben reinleuchtet und Menschen das nicht erkennen. Sie nehmen ihn nicht auf. Das Leben begegnet uns, wir sind aber so tot, dass wir es nicht als Leben erkennen und ergreifen können. Wie ein Ertrinkender, der so starr ist, dass er nicht mal die Hand nach dem Rettungsseil ausstrecken kann. Johannes redet immer wieder davon, dass Menschen ihn nicht erkennen. Und er redet immer wieder von auch temporärem Glauben. Und dann wieder abfallen von Jesus bis offene Feindschaft. Jesus kam in die Welt und er wurde gekreuzigt von der Welt. Und Johannes in Kapitel 3 erklärt uns, wieso es so ist. Denn Kapitel 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also Jesus kam als das Leben in diese Welt, bietet sich selbst an. Sehen wir immer wieder bei Johannes, Kapitel 6, sagt er, trinkt mein Blut, esst mein Fleisch, ich gebe euch, in mir ist das Leben. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, Johannes 6, Vers 37, und ich lebe wegen dem Vater, so wird auch der, welcher mich isst, also mich aufnimmt, um meinetwegen leben. Aber es ist nicht einfach. Die Leute nach Kapitel 6 verlassen ihn alle und sagen, diese Rede ist zu hart für uns. Und nur diese 12 Jünger, die bleiben noch bei Jesus. Also die große Mehrheit der Menschen wollen nicht. Und ich meine, sind wir nicht an diesem Punkt genauso heute? Also Weihnachten, viele gehen zur Kirche an Weihnachten. Viele finden es gut, dass das Wort Mensch geworden ist und sagen, ja, ich mag diese Geschichte, ich finde es toll, dass Gott so eine Herabneigung auch zeigt und sich mit uns identifiziert und so weiter. Und wir reden manchmal sehr sentimental über Weihnachten, von diesem Licht, was jetzt in unsere Welt kam, und niemand weiß so genau, was bedeutet das eigentlich? Also was nützt mir das jetzt, dieses Licht? Was bedeutet das für meine Ehe vielleicht, für meine Kinder, für meine existenziellen Entscheidungen im Leben, für meine Nöte, für meine Sterblichkeit, für die Tatsache, dass mein Leib dahin welkt und ich irgendwann im Grab sein werde. Wir hören von diesem Licht der Hoffnung am heutigen Tag durch unzählige Kirchen in Deutschland, wo wir über die Kriege dann und die Krisen hören und dann, aber hier kommt Gott in die Krippe und Gott wird Mensch und das ist die Lösung. Wieso? Was nützt uns das, wenn wir das Licht nicht ergreifen? Und wenn wir Gott und sein Licht loben und gut finden und so weiter, aber unser Leben auf unser Einkommen bauen, auf unsere Wohnung, auf unsere Beziehungen, unseren Besitz, auf unsere Frömmigkeit, auf unsere Absicherungen, auf unsere Gefühle bauen. Wenn Gott sein Licht in die Welt schickt und unsere praktischen Entscheidungen zeigen, dass wir nicht damit rechnen, dass das Leben in Christus ist, statt in der Sünde, was nützt uns an Weihnachten? Die Antwort ist nichts. Es macht die Situation noch schlimmer, weil wir den verworfen haben, der zu uns gekommen ist. Also wir haben gesehen, Leben kommt nur im Wort, kann nur im Wort sein. Zweitens, in Vers 5, das Wort wurde Mensch. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt, der für Johannes sehr wichtig ist und der ein Teil der Antwort ist auf diese Frage, nämlich in Versen 6 bis 8. Und wir lesen die einfach einmal kurz. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Das ist ein Stilbruch, findet ihr nicht? So, Verse 1 bis 5, diese hochtheologischen Worte und dann, es war ein Mensch. Und dann geht es nicht mal um Jesus Christus, sondern um Johannes den Täufer. Von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Interessanterweise wissen wir aus Apostelgeschichte, dass in Ephesus, also da, wo Johannes aktiv war, eine sehr starke Gemeinschaft war, die Johannes den Täufer gefolgt war. Und Paulus kommt dann zum Beispiel dahin und fragt sie, ob sie die Taufe des Christus kennen. Und sie sagen, nein, wir kennen nur Johannes den Täufer. Und offensichtlich, oder viele Ausleger sagen, dass wahrscheinlich Johannes, eines der Ziele des Johannes-Evangeliums auch war, zu sagen, dass es mehr gibt als Johannes der Täufer. Also man wusste viel über Johannes der Täufer, man schätzte ihn, er war ein großer Mann Gottes und die Menschen dort respektierten ihn, wussten, dass er von Gott gesandt war. Und das Johannes-Evangelium sagt es eben, dass dieser Johannes, dass wir ihn ernst nehmen sollen, dass er aber einen Zweck erfüllt, nämlich hinzuzeigen auf jemand, der größer ist als er, hin zu Christus. Und er sagt immer wieder, Johannes, der Evangelist sagt, oder der Apostel sagt immer wieder, dass Johannes der Täufer ja selber gesagt hatte, dass es so war. Vers 15 zum Beispiel nochmal, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und diese Idee oder dieser Begriff Zeugnis ist ein zentrales Thema im ganzen Johannes. Also wir sehen hier, wir kommen ganz viele Themen auf im Kapitel 1, die bis zum Ende des Evangeliums immer wieder da sein werden. Und das Zeugnis wird, dieser Begriff, allein das Nomen Zeugnis, wird 35 Mal im Evangelium erwähnt. Und in deinen Adjektiven noch mehr und im Sinn immer wieder hervorgeholt, in Kapitel 5 und 8 zum Beispiel. Jesus selbst greift dieses Thema des Zeugnisses auf. Aber was bedeutet Zeugnis? Also Zeugnis ist ein Mensch, der zeugt von etwas anderes, von der Wahrheit von etwas zeugt. Also wenn jemand vor Gericht steht und sagt, ich habe das und das beobachtet, das und das mitbekommen, dann hat es ein Gewicht im Gericht und wird beachtet. Und Johannes der Evangelist sagt uns, dass es ganz viele Dinge gibt, die zeugen für die Wahrheit des Wortes Gottes. Also es bringt mir ja nichts, wenn in diesem Wort jetzt wirklich Leben wäre. Ja, und dieses Wort wäre jetzt wirklich in unsere Welt gekommen. Aber wenn ich ja nicht überzeugt werde, dass da wirklich Wahrheit ist, also dass die Dinge, die Jesus sagt, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, dass Jesus dann nicht einfach lügt zum Beispiel oder wahnsinnig ist oder dass es irgendwie dann später in den Manuskripten ein bisschen verändert wurde und die Jünger dann was reingebracht haben. Wir müssen doch wissen, ob das stimmt oder nicht, weil wir sonst von diesem Leben gar nicht Gebrauch machen können. Und deswegen dieses Thema des Zeugnisses. Und immer wieder sehen wir, dass Jesus auch selber so argumentiert mit den Juden. Er sagt, das Alte Testament zeigt doch auf mich. Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also das heißt ganz konkret, wenn du zweifelst, ob das alles hier stimmt oder denkst, okay, weshalb sollte ich dem glauben überhaupt? Dann ist die Einladung von Johannes, dann schau nach, lies selber. Lies Jesaja Kapitel 53, die Prophezeiung über das Sterben von dem Messias, dessen Hände durchbohrt werden für unsere Missetaten. Lies die ganzen Prophezeiungen im Alten Testament, dass Jesus in Bethlehem geboren werden muss, dass Jesus ein Sohn Davids sein muss. Und dann die Stimmigkeit mit dem Neuen Testament. Schau hin, hier ist das Zeugnis. Gott gibt uns den Sohn nicht einfach nur so. Johannes 10 sagt, die Werke, Jesus sagt selber, die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Dass ich Menschen vom Tod auferstehen lasse. Und das ist immer noch heute ein Zeugnis. Selbst wenn wir sagen können, wir waren ja nicht da, wir können es nicht wissen, aber wir können sagen, was sind historisch zuverlässige Dokumente und Berichte. Und eine Sache, die fast unwiderruflich oder unantastbar ist, historisch einfach nur, ist, dass auch die Gegner von Jesus nicht abstritten, dass Jesus Wunder tat. Und das ist erstaunlich. Wie leicht wäre die ganze Jesus-Bewegung einfach in den Mülleimer geworfen worden, wenn die Juden gesagt haben, wir sehen ja keine Beweise. Dann tu mal ein paar Wunder. Aber das war unabstreitbar. Die Werke, die ich tue, sind Zeugnis. Johannes 12, Vers 17. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Und Johannes selbst sagt über sich, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Welche Zeugen sendet Gott in dein Leben? Ja, das Wort Gottes, was du gehört hast vielleicht schon von Kind auf, was du vielleicht heute hörst und siehst, dass du da hinschauen müsstest. Das Johannesevangelium selbst ist bestens geeignet, damit wir sehen, dass es wahr ist. Weil Johannes sagt ja, schreibt mit dieser Intention, dass wir glauben. Oder dass wir die vielen Zeugen in der Geschichte sehen. Ein Paulus, ein Johannes der Täufer, die überzeugt waren von den Dingen, die sie gesehen haben, die authentische Zeugen waren, glaubwürdig waren. Andere Menschen, die Jesus erleben in ihrem Leben und erlebt haben und dir davon weitergesagt haben. Wenn wir Kapitel 1 weiterlesen würden, würden wir sehen, dass Jesus dann auf Andreas und Simon und Philippus und Nathanael zugeht. Und die Art und Weise, wie die Menschen jünger werden, ist durch Zeugnis. Andreas sagt dem Simon, komm, schau dir das an, was ich entdeckt habe hier. Er ist der Christus und Philippus geht dann zu Nathanael und sagt ihm, komm und sieh. Und wir sehen immer wieder dieses Wort, komm und sieh. Jesus sagt es selbst, komm und sieh. Und das ist die Einladung an uns. Komm und sieh, ob hier wirklich Leben ist. Lies, was Jesus gelehrt und gesagt hat und getan hat. Alle Zeugen sind für nichts, wenn du sie nicht prüfst, ob sie glaubwürdig sind. Der Besitz einer Bibel ist umsonst, wenn du sie nicht sorgfältig prüfst, ist dieses Buch wirklich glaubwürdig. Und zum Schluss kommt es, ja, es ist glaubwürdig. Und vielleicht sagen wir jetzt, okay, das Leben ist im Wort, erstens, zweitens, das Wort wurde Mensch, drittens, Gott sendet Zeugen. Und jetzt ist der vierte Schritt einfach, jetzt müssen wir einfach glauben und fertig. Und dann kann ich dieses Leben erleben. Und wir kommen jetzt tatsächlich zum letzten Punkt, Glauben an das Wort. Aber das ist nicht, was man denken würde, was Johannes jetzt sagt. Also Johannes sagt jetzt nicht einfach, okay, ist doch ganz einfach, jetzt glaubt doch einfach diesem Zeugnis und dann habt ihr das Leben. Zum einen sind seine Aussagen, dass eben das Licht nicht begriffen wird, sehr absolut. Ich möchte es mal zeigen am Vers 5. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er sagt nicht, das Licht leuchtet in die Welt und die Teile der Welt, die finster waren, also die wirklich die Sünde lieben, die haben es nicht begriffen, die anderen schon. Er sagt, die Welt hat es nicht, die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Trotz Zeugnis. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wir sehen das immer wieder in den Gesprächen Jesu mit den Pharisäern. Es ist so offensichtlich, dass Jesus die Wahrheit spricht. Und wir sehen immer wieder, wie verzahnt und verstrickt die Gegenargumente seiner Gegner waren und sie können das beste Zeugnis ablehnen. Aber dann in Vers 12 kommt dieser erste Hoffnungsschimmer, dass es doch welche gibt, die das Leben erfassen. Und ich würde gerne mit euch diesen letzten Absatz für heute lesen. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also die Menschen, die werden leben. Okay, Vers 13. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Okay, eine Sache, die wir, glaube ich, sehen müssen, Vers 12. Jesus aufnehmen, an Jesus glauben, das ist das Gleiche. Einverstanden? Also hier im Parallelismus, Johannes sagt zweimal das Gleiche, aber ein bisschen anders. Und das ist hilfreich, wenn wir Johannes Evangelium lesen. Wenn ihr vielleicht zu Hause Johannes Evangelium lest, wenn Johannes von Aufnehmen redet, meint er echten Glauben an Jesus. Dann eine weitere Sache. Johannes verwendet hier einige Verse, um den Vers 12 zu erklären. Also in Vers 12 hat er gesagt, dass einige ihn doch aufnehmen. Und jetzt erklärt er das aber im Vers 13 und 14. Er bleibt nicht dabei stehen. Und im Vers 13 sagt er, die nicht ausgeblüht. Und dieses Wort die, das beschreibt doch die Personengruppe, die er gerade erwähnt hat. Also vorher hat er gesagt, die an ihn glauben und die Jesus aufnehmen. Und jetzt erklärt er, weshalb die an ihn glauben und ihn aufnehmen. Und das, was erstaunlich ist in diesem Vers 13, ist, dass es eben nicht wegen ihrer Abstammung ist. Das ist vielleicht für uns nicht erstaunlich, aber für den Juden schon. Weil ein Jude hat die ganzen alttestamentlichen Prophezeiungen. Ein Jude kann den Stammbaum Jesu nachvollziehen. Er weiß, wo Bethlehem ist und so weiter. Er weiß, was in Jesaja gesagt wird, was in den Propheten über ihn gesagt wird. Er hat, man zählt, ungefähr 300 Prophezeiungen, die in Jesus und seinem Leben erfüllt wurden. Er hat diese Prophezeiungen, er liest die jeden Tag in der Synagoge. Und Johannes sagt aber, es ist nicht wegen Abstammung, dass sie glauben. Nicht wegen ihrer menschlichen Kraft oder Fähigkeit, also nicht aus dem Willen des Fleisches. Und nicht aus dem eigenen Willen, also nicht aus dem Willen des Mannes. Sondern diese Menschen glauben, weil sie aus Gott geboren sind. Und das sagt uns, dass wenn du das Leben haben willst, was Jesus anbietet, dann wissen wir schon, du musst an seinen Namen glauben. Haben wir ganz am Anfang gehabt, dass wir Leben nur im Namen Jesus Christus haben können, sagt Johannes. Also du musst ihn aufnehmen als das Leben und sagen, ja, ich will dieses Leben und ich bin bereit, mich von allen lebensversprechenden Alternativen abzuwenden, um mich zu ihm zu wenden, Leben bei ihm zu suchen. Aber der Text sagt, und wenn du glaubst, also ist es eine willentliche, freiwillige Entscheidung. Das sind aktive Prozesse. Aufnehmen. Nach einer rationalen Überprüfung der Glaubwürdigkeit dessen, was Gott sagt. Also das ist Vers 12. Und jetzt kommt Vers 13 und sagt, aber dieser rationale Prozess und die Entscheidung geht nicht auf deinen Willen, deine Fähigkeiten zurück, sondern wenn du glaubst, dann weil Gott gnädiglich nicht nur in seine Menschwerdung herabgekommen ist, sondern in deinem Herzen und dich von neuem geboren hat. Sich wie damals bei Adam im Garten Eden zu dir in den Staub gebückt hat und dir sein Leben eingehaucht hat. Dir Leben gegeben hat und dich aus sich selbst heraus geboren hat zu einem neuen Leben. Und das ist sowas von anstößig, diese Botschaft. Also Jesus, als er über die neue Geburt bei Nikodemus redet, stoßt an damit. Wir hören das nicht gerne, dass wir nicht zu Gott kommen können. Jesus sagt, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, kommt niemand zu dem Sohn. Das heißt, Johannes legt hier, gleich zu Beginn seines Evangeliums, und das ist erstaunlich, er schont uns nicht damit, er legt uns das dritte Mysterium aus. Wir haben vorher doch gesagt, Jesus ist gleichzeitig Mensch und Gott. Das erste Mysterium. Und Verse 12 und 13 betonen auf der einen Seite unser menschliches Handeln. Wir sollen glauben, wir sollen lesen, zuhören, überprüfen, uns überzeugen lassen, aufgrund der Zeugen, die Gott geschenkt hat. Aber auf der anderen Seite ist Gottes Eingreifen notwendig. Wer wird glauben? Der von Gott geboren wird, innerlich erneuert und belebt wird. Also Jesus ist gleichzeitig Mensch und Gott in einem und völlig Mensch und völlig Gott. Und wenn Gott eine Seele rettet, dann ist es einerseits völlig der Mensch, der zu Gott umkehrt und überwunden wird und sagt, ich möchte glauben. Aber auf der anderen Seite völlig Gott, der überwindet und der Leben schenkt. Wir haben zu Beginn das Mysterium gehabt, das Wort, der ewige Sohn und der Vater in einer Beziehung. Das Wort war bei Gott. Also, dass die beiden unterschieden werden müssen. Es gibt den Vater, es gibt den Sohn, aber auch, dass diese in ihrem Wesen eins sind. Das Wort war Gott. Und diese neue göttliche Realität als Christ, als Nachfolger des Wortes, beginnt mit Leben aus Gott, also Geburt vom Gott, dem Vater, Und gleichzeitig zielt es auf das Leben durch ihren Glauben an Jesu Namen. Sie bekommen nämlich das Recht, Kinder Gottes zu werden, im Vers 12. Und der Sohn gibt es ihnen. In anderen Worten, der Vater gibt ihnen das Leben, damit der Sohn ihnen das Leben geben kann. Okay, und wie traurig oder wie schrecklich ist es, wenn wir zu Weihnachten predigen, so dass alle nach Hause gehen und sagen, ich habe Weihnachten verstanden. Dieser Text, der sagt uns, nein, das hast du nicht. Johannes konfrontiert uns direkt zu Beginn seines Evangeliums mit Wahrheiten, die so tief sind, die so schwierig zu verstehen sind. Nein, das hast du nicht. Genauso wenig, wie du die Dreieinigkeit und das Werk Gottes im Herzen eines Menschen verstehst, genauso wenig verstehst du die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Aber was wir tun sollten, ist, nach Hause zu gehen und sagen, ich habe verstanden, dass Weihnachten wunderschön, wunderlich und herrlich ist. Und wir sollten über die Weisheit eines Gottes staunen, der auf so eine Art und Weise dem Menschen Leben gibt. Und ich möchte euch zu zwei Reaktionen aufrufen durch diesen Text. Die erste Reaktion, die möchte ich mit Luthers Worten. Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt. Erstlich sollst du wissen, dass die Heilige Schrift ein solches Buch ist, das die Weisheit aller anderen Bücher zur Narrheit macht, weil keins vom ewigen Leben lehrt wie dieses Buch allein. Darum sollst du an deinem eigenen Sinn und Verstand stracks verzagen. Denn damit wirst du es nicht erlangen. Vielmehr wirst du mit solcher Vermessenheit dich selbst und andere vom Himmel, wie es Luzifer geschah, in den Abgrund der Hölle stürzen. Sondern knie nieder in deinem Kämmerlein und bitte mit rechter Demut und Ernst zu Gott, dass er dir durch seinen lieben Sohn seinen Heiligen Geist geben wolle, der dich erleuchte, leite und Verstand gebe. Okay. Und zweite Reaktion. Johannes will, dass wir Herrlichkeit sehen. Und ich wollte eigentlich darauf eingehen, aber das habe dann entschieden, dass wir den Rahmen sprengt. Aber Verse 14 und 16 reden davon, dass diese neue Geburt beinhaltet eine Entdeckung von Herrlichkeit. Und ich möchte mit diesen Versen 14 und 16 und einem Gebet dann schließen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ich werde zum Abschluss noch beten. Vater, was heißt es, den Sohn aufzunehmen, an ihn zu glauben? Es bedeutet, Herrlichkeit zu erkennen. Und zwar die Herrlichkeit, die er in sich trägt als ewiger Gott. Und so hilf uns in der Weihnachtsgeschichte und auch in dem, was wir über deinen Sohn lesen, diese Herrlichkeit, die aus diesen Zeilen kommt, zu sehen, diese Schönheit zu erfassen und nicht blind zu sein für das Licht. Ich bitte dich, dass du uns wirklich umwerfst mit der Größe der Behauptungen in diesem Text. Auch in den nächsten Tagen immer wieder. Dass Jesus das Leben sein soll. Und ohne ihm kein Leben ist, sondern nur Dunkelheit. Herr, und so lass uns als Christen nicht einfach nur zustimmen und sagen, es ist schön, dass das Wort Fleisch wurde. Sondern lass uns diesen essentiellen und rettenden Schritt, einen Herzensschritt tun, nämlich deine Herrlichkeit zu sehen und zu staunen und uns zu freuen in dir. Zeig uns, wenn wir in Dingen Leben suchen und damit die Dunkelheit mehr lieben als das Licht. So bitten wir dich, lass uns erleben, was es bedeutet, Gnade um Gnade aus deiner Fülle empfangen zu haben. Amen.